Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Hat die Jury des Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbs den richtigen Drive? Welche Kunstikon stellt das Museum Brandhorst in München zusammen aus? Und wie erinnert sich die Fotografin Renate von Mangold an West-Berlin vor 50 Jahren? Warum sich im Kopf von Ferdinand Schmalz eine Denklawine wieder löste, das hat der österreichische Dramatiker gestern in seiner Eröffnungsrede des Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbs so charmant wie hintergründig beschrieben. Auch heute berichtet Fazit wieder aus Klagenfurt, denn eine muss die erste sein, die ihren Text vorliest. Es traf die Schweizerin Sarah-Elena Müller, über die Wiebke Poromka gestern sagte, sie sei eine ihrer Favoritinnen. Die Startposition ist keine Pole-Position in Klagenfurt. Was hatte die Autorin denn zu bieten?
Einen sehr, sehr starken Text hatte sie zu bieten. Nicht zuletzt deshalb, weil diesem Text von Sarah-Elena Müller genau das gelingt, was Ferdinand Schmalz gestern in seiner Eröffnungsrede eingefordert hat. Dieser Text nämlich, der belässt uns in einem gewissen Nichtverstehen. Er irritiert uns. Er setzt so das eigene Denken über den Text, aber auch darüber hinaus in Gang. Und dabei ist das Setting, das Sarah-Elena Müller aufmacht, erst einmal ganz konkret. Wir können ja mal hineinhören in den Anfang der Lesung.
Das Zimmer jenseits der Schwelle ist ein Gebiet. Rios Gebiet in unserer Wohnung. Alles liegt dort durcheinander. Halb eingefallene Kartons kollabieren unter der Last anderer Behältnisse, Spuren ausgedehnter Beschäftigung, Reste kurzer, heftiger Ausbrüche von Arbeitswut da und dort, angerissen, unbeendet, Stofffetzen und Reißverschlüsse, ein Haufen krauser Bordüren von einem Maßband umschlängelt, Nester aus verhedderten Fäden, Spulen, Nadelkissen, die Nähmaschine, halb begraben unter einem zerschnittenen Anorak.
Wir stehen also in diesem Text von Sarah-Elena Müller an der Schwelle zu einem Zimmer, ein wenig geheimnisvoll Gebiet genannt, in dem sich Stoffe, Nähutensilien stapeln. Es ist das Zimmer des Mitbewohners, vielleicht auch des Sohnes der Erzählstimme. Und diese Schwelle, die sich durch diesen Text zieht als Motiv, ist aber auch die Schwelle von einem Zustand in den anderen. Einer dieser Zustände ist der Rausch. Rio scheint drogenabhängig zu sein. Er konsumiert also auch Stoffe. Eine ja vielleicht nicht ganz überraschende Doppelkodierung des Stoffbegriffs also in diesem Text. Und zugleich markiert diese Schwelle auch den Übergang zu einem anderen Zustand der Erzählstimme. Und das ist das eigentlich Abgründige dieses Textes. Denn diese Stimme verfällt, wenn sie die Schwelle übertritt, in so eine Art, ja, Rausch des Verdachts, so könnte man das vielleicht nennen. Auf der Suche nach den Drogen, die dieser Rio konsumiert und womöglich dort versteckt und vor denen er bewahrt werden soll. Und es gibt dann aber immer wieder ambivalente, doppelbürdige Passagen, die mich bei der Lektüre und auch beim Hören des Textes haben darüber nachdenken lassen, ob es sich wirklich um Fürsorge handelt bei der Suche nach diesen Stoffen oder nicht doch darum, dass die Erzählstimme selbst auf der Suche nach einem Drogenkick ist, also ob sie im Bann ihrer eigenen Sucht steht. Das war ein Text, der hat eine unglaubliche Spannung entwickelt und war von so einer ganz unheilvollen Atmosphäre grundiert.
Also ein gelungener Auftakt für unsere Literaturredakteurin Wiebke Poromka. Welcher der vier anderen Texte, die heute vorgetragen worden sind, sollten denn unbedingt noch erwähnt werden?
Ja, ein Favorit des heutigen Tages vielleicht, das wage ich jetzt mal zu sagen, vielleicht auch des gesamten Wettbewerbs, das war der Text mit dem Titel »Der Tag, an dem meine Mutter verrückt wurde« von Tijan Sila. Sila ist 1981 in Sarajevo geboren, Mitte der 90er Jahre mit seinen Eltern nach Deutschland emigriert und seine Kindheitserfahrung im Jugoslawienkrieg, die hat er in seinen Romanen immer wieder thematisiert und diese Traumata sind es auch, die jetzt seinen Beitrag hier heute grundiert haben. Und wiederum heute auch schon in diesem Text schien da eine große, zumindest autobiografische Nähe zu sein. Wir können ja auch hier mal in den Anfang hineinhören.
Meine Mutter wurde am 12. August 2007 verrückt. Ich war zu Besuch vorbeigekommen, weil ich etwas Bestimmtes mit meinen Eltern feiern wollte. Und kaum hatte ich die Wohnung betreten, als meine Mutter mich am Arm ergriff und zum Esstisch führte. Ich hatte nicht einmal Zeit, die Schuhe auszuziehen. Dabei waren wir Bosnier. Setz dich, sprach sie. Setz dich, wir müssen reden. Kurz dachte ich, sie würde mir eröffnen, dass sie an Krebs erkrankt sei oder dass sie vorhätte, meinen Vater zu verlassen, aber ihr Blick war so erzürnt, dass es eigentlich um etwas gehen musste, was ich verbrochen hatte. Doch was, außer meiner Berufswahl, fiel mir nichts ein. Und über die sprachen wir nicht mehr. Meine Eltern verdammten mich zwar weiterhin dafür, dass ich Lehrer geworden war, doch immerhin verschonten sie mich inzwischen mit ihren Gehässigkeiten.
Was man hier vielleicht schon ahnt, etwa in der kurzen Passage über die Schuhe, die er nicht einmal ausziehen kann, obwohl sie doch Bosnier seien, das ist ein Text, der trotz seines Themas mit Humor arbeitet. Im Verlauf des Textes, in dem immer mehr auch von ganz konkreten Kriegserfahrungen erzählt wird, von einer stillenden Frau etwa, die durch einen Granatsplitter getötet wird, oder von einem Schulfreund, der bei einem Granateinschlag ein Bein verliert, es wird immer klarer, Humor ist überhaupt das zentrale Mittel, das ein Erzählen des Ungeheuerlichen überhaupt möglich macht. Das ist also ein Text, der mit den Mitteln von Tragikomik von den Versehrtheiten erzählt, die ein Krieg hinterlässt, in einzelnen Biografien, in Familien und, wie die Jurorin Brigitte Schwenz-Harran zu Recht sagte, hier wird eben nicht nur die Mutter verrückt, sondern der Text zeigt, wie eine ganze Gesellschaft verrückt wird durch den Krieg, den Jugoslawienkrieg in diesem Fall. Und auch davon erzählt Sila, wie sich solche Traumata eben nicht reparieren lassen. Das zeigt er mit ja eigentlich ganz einfachen Verschiebungen. Er lässt nämlich den Vater des Erzählers geradezu Messi-artig kaputte Elektrogeräte sammeln, in der Hoffnung, man könne die reparieren und dann irgendwann mal damit zu Geld kommen. Das ist natürlich einerseits ein Verweis auf das gedankliche Verharren in einer Logik einer sozialistischen Mangelwirtschaft, die aber eben nicht die Logik des Westens ist, wohin die Familie jetzt fliehen musste. Und zugleich ist das natürlich eine Ersatzhandlung. Die eigene psychische Versehrtheit, die ist eben nicht zu heilen.
Wie in jedem Jahr stehen 14 Texte im Wettbewerb. Meine Frage ist jetzt sicherlich keine Raketentechnik. Lässt sich trotzdem schon etwas Grundsätzliches am ersten Lesetag ausmachen oder zumindest ein Trend?
Vielleicht nicht unbedingt ein Trend, aber ja, es gab eine Dominanz von Texten, die die Auseinandersetzung mit den eigenen Eltern oder auch Großeltern gesucht haben. Das wiederum ist jetzt auch nicht so besonders überraschend, weil das ist natürlich ein Themenfeld, was in der Literatur ohnehin sehr dominant ist. Das war heute gleich in drei Texten der Fall, in dem des Schweizer Autors, der nur unter dem Namen Jurczok auftritt, auch in dem Wettbewerbsbeitrag der österreichischen Autorin Ulrike Heidacher und eben bei Tijan Sila. Und der wesentliche Unterschied war allerdings, dass Silas Text ein Text ist, der davon erzählt, wie sich politische Gewaltgeschichte in Familiengeschichte einschreibt. Und der Beitrag etwa von Ulrike Heidacher, der von dem letzten Tag einer sterbenden Großmutter erzählt, während Tochter und Enkeltochter an ihrem Sterbebett sitzen, der blieb doch in einem sehr überschaubaren innerfamiliären Rahmen. Da gab es also schon ein gehöriges Gefälle heute in der inhaltlichen Relevanz, aber auch in der literarischen Raffinesse. Und was ich immer sehr interessant finde, ist, wie Texte, deren Lesereihenfolge ja ausgelost wird, die also zufällig ist, wie die so miteinander ins Gespräch treten. Nach Tijan Sila hat heute Christine Kuschmider gelesen. Und wenn Sila vom Zerbrechen der Opfer erzählt, dann erzählt Kuschmider von den Versuchen der Täter oder zumindest Nutznießer der Verbrechen, in diesem Fall des Nationalsozialismus, nach dem Krieg nicht ihr Leben in Ordnung zu bringen in einer Auseinandersetzung oder durch eine Auseinandersetzung mit der eigenen Schuld, sondern indem durch Fleiß und so einen äußeren Ordnungswillen der Aufstieg in ein Bürgertum mit vermeintlich weißer Weste vollzogen wird. Das war also ein Beitrag von Christine Kuschmider über das Reinwaschen, wie es vielleicht für die Deutsche, in diesem Fall die westdeutsche Nachkriegszeit, ganz typisch ist. Und der stand natürlich in einem gehörigen Kontrast zu dem vorhergehörten Text.
Vielleicht hat es heute noch einen weiteren Kontrast gegeben. Der neue Juryvorsitzende Klaus Kastberger hat ja bei seinem Antritt gestern betont, wie wesentlich für ihn die Transparenz des Jurygesprächs, das Offenlegen von Kriterien und Argumenten sei, um die literaturkritische, aber auch die gesellschaftliche Debatte zu befruchten. Wie hat sich die Jury denn heute präsentiert?
Ich würde mal sagen, noch mit einem gewissen Mittelmaß, in einer so gemäßigten Temperatur. Ich kann Klaus Kastberger nur zustimmen, eine Diskussion, die die eigenen Voraussetzungen transparent macht und reflektiert. Das kann wirklich eine kleine Schule sein für den gesellschaftspolitischen Diskurs. Man muss aber hier in Klagenfurt natürlich auch sagen, das gilt für die Autorinnen und Autoren, das gilt aber auch für die Jury auch die Performance zählt. Und die war dann heute doch noch ein bisschen verhalten, also eben eine ausgewogene Mittellage. Da gab es wenig Witz, da gab es auch wenig wirklich Auseinandergehen, wenig Streit und so ein bisschen Glitzern und Esprit, das würde ich mir von der Jury jetzt dann doch noch wünschen in den kommenden Tagen, weil dadurch sieht man ja dann auch und merkt erst, wie wesentlich Literatur auch sein kann, wenn man sich wirklich darüber auseinandersetzt mit Furor.
Wiebke Poromka in Klagenfurt. Bis übermorgen wird gelesen und am Sonntag gibt es dann neben dem Bachmann-Preis auch den Deutschlandfunkpreis. Fazit ist natürlich wieder dabei. Berlin. Hier wurde die Fotografin Renate von Mangold 1940 geboren. In Berlin hat sie viele Porträts berühmter Schriftstellerinnen und Schriftsteller gemacht, aber auch ihre Heimatstadt verewigt. Was sie zu Beginn der 70er bis 2 Jahre vor dem Mauerfall im Westteil der Stadt festgehalten hat, steht in der neuen Ausstellung im Museum für Fotografie Bildern aus dem wiedervereinten Berlin der letzten Jahre gegenüber. Die einen schwarz-weiß, die anderen in Farbe. Schönen guten Abend, Frau von Mangold.
Guten Abend.
Haben Sie im letzten Jahrhundert eigentlich ausschließlich schwarz-weiß fotografiert oder war das auch Ihr Grundfarbton für West-Berlin?
Ja, ich habe eigentlich tatsächlich nur schwarz-weiß fotografiert, weil mein Schwerpunkt ja die Autoren waren und die lassen sich nun mal sehr gut in schwarz-weiß fotografieren. Ich habe zwar einen Farbkurs an der Fotoschule in München gemacht, aber die Farbe ist mir nie besonders nahe gekommen. Ich habe es dann mal versucht, beides zu machen und bin daran gescheitert. Aber jetzt, nach 50 Jahren, als ich mich entschlossen habe, in der Corona-Zeit nochmal an die Orte zu gehen, an denen ich vor 50 Jahren fotografiert habe, das konnte ich nicht mehr in schwarz-weiß machen, schon allein, weil ich dadurch in die Dunkelkammer hätte gehen müssen, was nicht mehr möglich war. Also war ich auf die Digitalfotografie angewiesen und habe mein Faible für die Farbe entdeckt.
Lassen Sie es uns mal vergleichen. Ich schildere mal ein Foto aus dem Jahr, ich glaube 1975. 5 Frauen sitzen im Englischen Garten auf einer Bank und gucken alle in dieselbe Richtung.
Zur Tulpenschau, ja.
Genau, man weiß nicht, was sie sehen. Das wiederum kontrastiert von einer Farbfotografie, auf dem 3 junge Männer an der Spree sitzen und jeder auf sein Handy schaut.
Ja. Es ist genau die Situation. So hat sich die Welt verändert. So haben sich die Menschen verändert. Das gibt noch ein Foto in der S-Bahn. Da sitzen 3 Männer und schlafen so ein bisschen vor sich hin. Und dem habe ich ein Foto in der U-Bahn gegenübergestellt, wo dann 2 Menschen, die sitzen dort ganz vertieft in ihr Handy.
Ihre Porträts, Sie haben schon gesagt, der großen deutschsprachiger Literatur sind legendär. Aber auch Ihre Stadtporträts vervollkommnen sich oft durch Menschen oder werden die Menschen auf Ihren Fotos von der Stadt umrahmt?
Zu einer Stadt gehören natürlich also die Menschen ganz und gar dazu. Das habe ich denen, die dann ein bisschen misstrauisch waren, als sie von mir fotografiert wurden, immer wieder gesagt. Ich fotografiere das West-Berlin vor 50 Jahren nochmal an den gleichen Orten und die Menschen gehören einfach für mich dazu. Und das haben die meisten dann auch sofort anerkannt.
Welche Fotos berühren Sie im Rückblick am meisten?
Ja, eben die deutsche Teilung, also zum Beispiel dieses Fotopaar in der Bernauer Straße. Da habe ich ein Foto mit den zugemauerten Häusern und da geht ein westdeutsches Paar wohl vorbei. Und jetzt war ich dort, da ist ja jetzt so eine Art Park. Und an der großen Wand ist ein Foto ausgestellt von flüchtenden Menschen, als die Mauer gebaut wurde. Und darunter habe ich in fast also der gleichen Bewegung ein paar Menschen bei der Freizeit fotografiert. Eine Frau mit Hund und Kinderwagen und oben flüchten die Menschen auf der Wand auf dem Bild und unten findet jetzt sozusagen ja die Freiheit statt.
Sie haben gesagt, jetzt in Farbe zu fotografieren war ein Projekt in der Pandemie. Haben Sie da zu Hause in Ihrem Archiv geschaut, wo will ich noch mal hin, um dann zu versuchen, etwas einzufangen, das Berlin in der heutigen Zeit zeigt? Oder sind Sie einfach irgendwo hingefahren und haben im Nachhinein geguckt, was sich miteinander verbindet?
Nein, ich bin schon von den Schwarz-Weiß-Fotografien ausgegangen. Ich habe mir das auch nicht morgens überlegt und habe nicht immer ein Foto da liegen gehabt und gesagt, da gehe ich heute hin. Das hat mich interessiert, wie sich durch die Zeit alles doch verändert oder auch nicht verändert hat.
Vielleicht können Sie das nochmal erklären. Was finden also Sie, was sich nicht verändert hat? Also wo steckt vielleicht auch für Sie ein bisschen Melancholie drin?
Ja, da ist doch manchmal Melancholie dabei gewesen. Auch in den Fotos spielt Melancholie eine Rolle, aber auch der Witz spielt eine große Rolle. Vielleicht eine größere als Melancholie. Früher gab es auch Farbe natürlich, es war ja keine schwarz-weiße Welt. Aber Berlin war doch ein bisschen grauer, als es heute ist. Und diese Buntheit und die Quirligkeit fällt mir jetzt besonders stark an Berlin auf. Auch die Internationalität natürlich.
Sie haben in einem Interview gesagt, dass Sie sich in West-Berlin immer sehr wohl gefühlt haben. Es gibt Menschen, die haben sich eingesperrt gefühlt. Sie haben es als eine Insel empfunden, was ja auch ein Euphemismus ist. Man kann ja einfach sagen, Sie haben die Stadt genommen, wie sie damals war. Wie war es?
Ja, also eine Insel war Berlin ja nun wirklich. Aber ich habe nicht drunter gelitten, muss ich sagen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil ich doch Berlinerin bin, geborene Berlinerin und es in Bayern nicht ausgehalten habe. Das könnte ja sein. Obwohl alles immer trister wurde und das Provisorium Berlin im Grunde gar nicht aufhörte. Auch die politische Lage war ja nicht erfreulich. Also darunter haben wir schon, sagen wir mal. Aber gelitten wäre ein zu starkes Wort.
Es gibt ja da eine türkische Familie, stolz vor dem eigenen Auto und daneben so ein Limousinenschlitten in Farbe. Worauf haben Sie in dieser Zeit geachtet, als Sie dieses Projekt gemacht haben?
Also ich weiß gar nicht, ob ich geachtet habe. Ich bin tatsächlich in die Straße gegangen, wegen dieses Fotos, das Sie eben beschreiben, und sehe das Auto und diese zwei Menschen mit Zigaretten im Mund und habe sofort ein Foto gemacht, weil das erschien mir einfach wie ein Echo auf das Juno, was in dem anderen Bild, was ich noch in Erinnerung hatte. Juno, die Zigarettenmarke wird es gar nicht mehr geben. Aber in der gleichen Straße waren zwei starke Raucher, sonst würden sie bestimmt nicht auf der Straße auch noch einen Aschenbecher auf ihrem Tischchen gehabt haben. Und solche Dinge, ja, finde ich interessant.
Verraten Sie uns auch noch, womit, wodurch, warum Sie jetzt die Liebe zur Farbfotografie entdeckt haben?
Ja, das weiß ich selbst nicht. Die Farbe hat mich plötzlich wirklich gepackt. Ich habe mich dabei ertappt, dass ich nur noch nach Farbe fotografiere. Ich habe Fahnen fotografiert, die in Pastellfarben da im Wind wehten und ich dachte, wie schön.
Und das war im Vergleich jetzt zu den Schwarz-Weiß-Fotos, die Sie gemacht haben, ein anderer Angang. Das heißt, vor einem halben Jahrhundert haben Sie was in den Vordergrund gestellt?
Da war es wahrscheinlich wirklich mehr die Form oder dieses, ja, dieses klischeehafte Berlin. Ich meine, es war ja oll und schmutzig, aber es war das Berlin, in dem ich wohnte und ich kannte nichts anderes.
Bis zum 1. September im Berliner Museum für Fotografie, Renate von Mangolds Berlin Revisited Zeitsprünge. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und wünsche alles Gute und viel Erfolg.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Andy Warhol, Ikone der Pop-Art, er wurde keine 60 Jahre alt. Der Graffiti-Papst Keith Haring, 30 Jahre jünger als sein amerikanischer Landsmann, starb 1990 mit nur 31 Jahren. Eine gemeinsame Ausstellung präsentiert ab morgen das Museum Brandhorst in München. Tobias Krone über die Schau Party of Life.
Was den Pop-Art-Begründer Andy Warhol und den anfänglichen Graffiti-Künstler Keith Haring verbindet? Sicherlich eines, ihre extrem populäre Einzigartigkeit. Oder wie die Kuratorin Franziska Linhardt es ausdrückt.
Den Signature-Style, also wir kennen Keith Harings bellende Hunde, seine krabbelnden Babys, seine tanzenden Figuren.
Und wir kennen Andy Warhol und seine große Frage.
Wie schafft es ein Künstler wirklich so den Kapitalismus zu nutzen und zu kritisieren, gleichzeitig indem er wirklich auch den Konsum, die Campbell-Soup-Dosen in seine Kunst aufnimmt, immer wieder die gleichen Abbildungen reproduziert, in Serie druckt. Also wirklich diese Art von Auseinandersetzung mit, was kann Kunst sein, was ist Kunst?
Kunst geriet bei beiden zum einträglichen Geschäft. Gil Vasquez vom Keith Haring Museum in Pittsburgh.
So in a sense Andy provided the blueprint.
Gewissermaßen lieferte Andy die Blaupause für diese 80er Künstler, für Keith Haring oder Jean-Michel Basquiat, Geld zu verdienen zu Lebzeiten. Und zwar total okay. Sie haben sich nicht ausverkauft. Wirklich kein Ausverkauf? Oberflächlich betrachtet kann man das auch anders sehen. Während heutzutage Drucke von Keith Harrings tanzenden Figuren gefühlt in jeder dritten Kinderarztpraxis hängen, werfen manche Andy Warhol vor, er, der in den 60ern noch den Begriff des Pop in die elitäre, von Abstrakten dominierte Kunstwelt eingeführt hatte, er habe sich in den 70ern verkauft, habe so ziemlich jeden porträtiert, der dafür bezahlte. Und vielleicht ist deshalb die Münchner Ausstellung so erfrischend, denn sie stellt die 80er Jahre in den Vordergrund, als der alternde Warhol den 30 Jahre jüngeren Haring kennenlernt.
At this point, Andy is not.
Damals steht Andy nicht auf dem Zenit seines Werks. Also lässt er sich von dieser jungen Energie der Downtown-Szene New Yorks inspirieren. Und er malt weiter und wird aktiv, auf eine Weise wie nie zuvor. Die beiden feiern Partys miteinander in Warhols Factory und Harrings Studio 57. Beide huldigen sarkastisch dem medialen Zerrbild von Marilyn Monroe. Warhol druckt sie als eine Art religiöse Ikone in einem vergoldeten, runden Tondo-Porträt. Keith Haring dagegen überpinselt auf einem billigen Poster Monroes Gesichtskonturen mit seinem dicken, schwarzen Tuschestrich. Und Haring porträtiert auch Andy Warhol im neongrünen Warhol-Stil als Mickey Mouse.
Vermischt mit Dollarzeichen, also quasi auch eine Referenz auf Warhols Flirt mit dem Kapitalismus und dem Kommerz.
Die beiden müssen ein robustes Verhältnis zueinander gehabt haben. 1987, als Warhol nach einer misslungenen Operation stirbt, malt Keith Haring sein Idol nackt, muskulös, mit Frauenbrüsten, einem großen Penis und einem blutroten Apfel in der Hand. Ob letzterer für den Big Apple New York steht oder für die vermeintliche Sünde in Form von Andy Warhols nie geouteter Homosexualität, das bleibt hier offen. Aber genau diese Beziehung ist der Dreh- und Angelpunkt dieser Ausstellung, findet Haring-Experte Gil Vasquez.
These two men are gay men.
Diese Männer sind beide schwul, entstammen sehr konservativen Hintergründen, kommen aus demselben Bundesstaat, Pennsylvania. Sie sind 30 Jahre auseinander. Es sind sehr ähnliche Erfahrungen in unterschiedlichen Generationen. Darüber mal eine Ausstellung zu machen, lag doch fast auf der Hand. Die Gegenüberstellung in dieser griffig erläuterten Ausstellung ist extrem fruchtbar. Keith Haring engagiert sich in seinen Plakaten ganz offen gegen den Hunger in Afrika oder für die AIDS-Bewegung. Ein fröhlich lachender Penis greift da in ironischer Werbebildsprache zum Kondom. Warhol dagegen liefert eher lakonische Seitenkommentare. Er malt das Kommunismus-Symbol von Hammer und Sichel, nicht ohne die Marke des Sichelfabrikats, groß in Öl. Umgeben
von einem blutigen Dollarschein auf der einen Seite und einer Anzeige, die auf Somebody Wants to Buy Your Apartment Building verweisen, also die Gentrifizierung in New York der 1980er Jahren. Also der Kommunismus ist eigentlich geframed, umgeben vom Kapitalismus.
So Franziska Linhardt. Berührend ist die Collagenserie von 1975, Ladies and Gentlemen. Warhol bearbeitet hier virtuos Porträts von Drag Queens farblich nach. Wie zärtlich er später den jungen Haring und dessen Partner porträtiert. Die nackten Oberkörper umschlungen. Zwischen sich haben sie einen dritten Körper, eine Art personifizierte Verschmelzung aus beiden. Das hatte der Junge dem Alten voraus. Er lebte sein Schwulsein offen aus. Und doch lebte er kaum länger als sein Vorbild. 1990 starb Haring an AIDS.
Bis zum 26. Januar Party of Life im Museum Brandhorst in München. Weiter geht's mit Bettina Ritter.
Die WDR-Verwaltungsdirektorin Katrin Fernau wird neue Intendantin des Westdeutschen Rundfunks. Sie setzte sich im zweiten Wahlgang gegen den zweiten Chefredakteur von ARD Aktuell, Helge Fuß, durch. Fernau erhielt 36 der 55 Stimmen aus dem Rundfunkrat. Sie tritt am 1. Januar 2025 die Nachfolge des scheidenden Intendanten Tom Buro an. Fernau war bis zum Herbst 2023 für ein Jahr die Interimschefin beim Rundfunk Berlin-Brandenburg nach der Absetzung von Intendantin Patricia Schlesinger. Der Wächterpreis der Tagespresse ist in Frankfurt am Main verliehen worden. Den ersten Preis erhielt eine Recherche zur Flutkatastrophe im Ahrtal. Beteiligt daran war ein Reporterteam von 4 verschiedenen Medienhäusern aus Rheinland-Pfalz. Es wurde mit 10.000 Euro ausgezeichnet. Außerdem gingen Preise an Geschichten zu Ausbildungsdefiziten bei Notärzten und zu unkontrollierten Grundwassernutzungen. Der Wächterpreis wird jährlich für kritische und investigative Berichterstattung über Korruption, Missstände und Missbrauch verliehen. Vergeben wird er von der Stiftung Freiheit der Presse mit Sitz in Bad Vilbel, die von den Verlegerverbänden getragen wird. Die Folgen der Pandemie machen Künstlern und Kreativen bis heute zu schaffen. Das ist eines der Ergebnisse des Staatenberichts der UNESCO zur Umsetzung kultureller Vielfalt in Deutschland. Trotz umfassender Hilfsmaßnahmen bleibe vor allem die Lage der freischaffenden Künstlerinnen und Künstler weiter prekär, so der Bericht, der alle 4 Jahre veröffentlicht wird. In der Pandemie sei nicht nur die Relevanz von Kultur für die Gesellschaft, sondern auch ihre teilweise Fragilität deutlich geworden. Die Autoren und Autorinnen schreiben auch, dass polarisierende und ausgrenzende gesellschaftliche Diskurse in Deutschland zunehmen und die Kunstfreiheit bedrohten. Der Frankfurter Tatort bekommt ein neues Ermittlerteam. Wie der Hessische Rundfunk mitteilte, werden ab 2025 Melika Forutan und Edin Hasanovic das Polizeiduo verkörpern, das in der Bankenstadt auf Verbrecherjagd geht. In den Tatortfolgen aus Frankfurt am Main soll es künftig insbesondere um die Aufklärung von sogenannten Cold Cases gehen, also von ungelösten Mordfällen aus der Vergangenheit. Forutan und Hasanovic treten die Nachfolge von Wolfram Koch und Margarita Broich an. Sie waren rund ein Jahrzehnt in Frankfurt als Kommissare Paul Brix und Anna Janecke im Dienst.
Cancel Culture, sich politisch korrekt verhalten zu wollen und dabei an den Pranger zu stellen, was zur eigenen Meinung nicht passt. Das ist kein Phänomen des 21. Jahrhunderts. Wie es 1968 zuging und wo wir heute stehen, darum sollte es heute Abend in einer Podiumsdiskussion im Jüdischen Museum Frankfurt gehen. Die Gäste, Hito Steyerl, die Kunst unter die Räder kommen sieht, der israelische Soziologe Nathan Snyder für den Wokeness alte rassistische Klischees bedient und sein Kollege Stefan Lessenich, der am 1. Juli auf dem Platz von Theodor W. Adorno Platz nehmen wird und an deutschen Universitäten keine Cancel Culture ausmacht. Ludger Fittkau, wie hat Museumschefin Mirjam Wenzel das Thema kontextualisiert bzw. konturiert?
Ja, wie es für eine Historikerin eigentlich auch sinnvoll ist, nämlich indem sie sagt, die Vorgeschichte ist wichtig, aber zunächst mal, wo stehen wir jetzt? Dann können wir zurückblicken. Und die Frage war eben an die Runde, was ist überhaupt Cancel Culture? Was verbirgt sich dahinter? Und da war erstmal auch große Nachdenklichkeit da. Es war dann Hito Steyerl, die sozusagen die Leitdifferenz zu dem, was vor dem Internetzeitalter Cancel Culture gewesen ist und heute eben ausgemacht hat. Sie sagt, zunächst mal muss man einfach sehen, es ist ein vielschichtiges Problem. Das digitale Mobbing ist aber ganz zentral, sagt sie. Also ohne Vigilanten, also Bürgerwehren, Nachbarschaftswärter im Internet, die quasi dann zu sich aufschwingen zu so digitalen Moralwächtern, wäre sowas wie Kampagnen heute gar nicht denkbar. Es gibt natürlich auch Pressekampagnen, es gibt staatliche Stellen, die dann mit unterschiedlicher institutioneller Macht versuchen zu zensieren, versuchen reinzureden, auch Kunstfreiheit, Wissenschaftsfreiheit einzuschränken. Aber das digitale Mobbing, sagt Hito Steyerl, das ist das Neue, das heute auch beachtet werden muss.
Was für eine Dynamik hatte die Dreierrunde, beziehungsweise was haben die beiden Soziologen dazu gesagt?
Ja, die haben jetzt auch sehr historisch natürlich geschaut, weil es war ja auch Thema des Abends von 68 bis heute. Was hat es auch an Mobbing-Geschichte sozusagen vor dem Internetzeitalter gegeben? Da gibt es 2 Ereignisse, die in Frankfurt stattgefunden haben, die auch nicht nur regional, sondern bundesweit für Beachtung gefunden haben. Anfang 1969 im Zuge der Studentenbewegung das sogenannte Busenattentat auf Theodor W. Adorno. 3 Frauen, der Studentinnenbewegung, muss man dann ja sagen, greifen Adorno bei seiner letzten Vorlesung an und schocken ihn, indem sie blank ziehen sozusagen. Und er ist so geschockt, dass er wirklich die Bühne verlässt, in dem Fall die Wissenschaftsbühne, also den Vorlesungssaal geht. Und das ist seine letzte Vorlesung gewesen, hat nie wieder eine Vorlesung gehalten und ist auch wenige Monate später gestorben. Das wurde heute erwähnt als ein Akt des Boykottes gegen den berühmten Philosophen. Ein zweites wichtiges Ereignis in Frankfurt war das Jahr 1985. Das war die Uraufführung des Theaterstücks Die Stadt, der Müll und der Tod von Rainer Werner Fassbinder. Das hat zu einer Boykottbewegung auf anderer Seite geführt, nämlich von der jüdischen Gemeinschaft in Frankfurt, die dann das erste Mal sich selbst ermächtigt hat und gesagt hat, das Stück ist antisemitisch, das darf nicht aufgeführt werden. Es war damals Kohn Bendit, der gesagt hat, wir können doch den Protest auf die Bühne integrieren. Also die Leute, die dagegen protestieren sollen, auf die Bühne, dann kann das kontextualisiert werden. Und das hat aber damals nicht stattgefunden. Das Stück ist abgesagt worden.
Für mich hört es sich so an, als sei die Diskussion kein Streit gewesen, war das Ganze womöglich ein Spiegelbild dessen, in dem wir uns heute befinden, oder gab es da bedenkenswerte Ansätze mit einem roten Faden aus der Geschichte heraus in die Gegenwart?
Ja, ich glaube, dieses Bild von der Bühne in Frankfurt, das nicht gespielte Stück von Fassbinder, ist dann schon im Grunde ein Beispiel. Man bemühte sich darum, Ideen zu entwickeln, wie kann man heute mit diesen grundsätzlichen Konflikten um Israel-Politik, um Palästina, um die Boykottaufrufe Palästina, natürlich steht die Dokumente im Hintergrund, die immer noch natürlich heute reingespielt haben, wie kann man damit umgehen? Und ein Weg ist zum Beispiel, indem man sagt, wir versuchen das wirklich, den Protest zu integrieren. Wir also nicht ausgrenzen, nicht abhängen, nicht verbieten, sondern mit dem Protest umgehen auf Bühnen und auch in den Universitäten. Und da wurden mehrere Beispiele genannt, auch positive Beispiele der letzten Zeit, wie das auch funktionieren kann.
Die da wären?
Zum Beispiel in den Deichtorhallen, da kam jetzt der Nathan Snyder gerade her, Deichtorhallen in Hamburg war jetzt ein Konflikt um eine Ausstellung, da gab es auch wieder ein scharfes anti-israelisches Kunstwerk. Da hat aber die Leitung der Deichtorhallen gesagt, wir hängen das nicht ab, sondern wir finden es nicht gut, aber wir lassen es da und wir diskutieren. Und das findet Snyder als einen vorbildlichen Akt und das hätte er sich auch für die Dokumenta gewünscht. Natürlich, das wurde ja auch vielfach gefordert. Und das zweite Beispiel, wo es hätte anders laufen können zumindest, das ist das Beispiel der Philosophin Nancy Fraser in Köln, der hat man ja eine Gastprofessur aberkannt, weil auch da starke Nähe zur BDS-Boykottbewegung in Palästina da war. Und da hätte man so eben auch die Position von Stefan Lessenich, hätte man eher damit umgehen müssen, weil wir laden sie ein, wir diskutieren das auch kritisch, was sie denkt. Also gerade eben im wissenschaftlichen Raum, universitären Raum und auf der Bühne muss diskutiert werden. Das war Konsens und ich glaube, das war wirklich eine Haltung, die weit über das hinausgeht, was wir bisher haben.
Bei diesem Thema stellt sich zwangsläufig die Frage, wie lief der Abend ab? Wie hat das Publikum reagiert?
Sehr konzentriert, es war überhaupt voll, an einem sehr heißen Abend in Frankfurt, gefühlt der Saal. Und es gab eben auch Leute, die haben damals noch zum Beispiel dieses Adorno-Attentat miterlebt, also ältere Leute, die dann auch davon erzählt haben. Also das war schon eine interessante, konstruktive Situation, also nicht typisch für eben diese Internet-Hasskultur, die wir haben und die eben schnell zur Polarisierung führt. Es war ein sehr konzentrierter und konstruktiver Abend.
Unser Hessen-Korrespondent Ludger Fittgau über die Podiumsdiskussion Cancel Cultures von 1968 bis heute im Jüdischen Museum Frankfurt. Am Sonntag wird in Frankreich gewählt, auch wenn bis heute viele nicht verstanden haben, wieso Präsident Macron postwendend nach dem Rechtsruck bei der Europawahl das Parlament auflöste. Nun müssen er und seine Partei bangen, denn Marine Le Pen strebt offen Macrons Nachfolge an. Und wie steht's mit ihrer rechtspopulistischen bzw. rechtsextremistischen Kulturpolitik? Die Antwort hat Ebert Spreng.
So erstaunlich es erscheinen mag, aber der Rassemblement National, kurz RN, macht in seinem 22-Punkte-Programm für die Wahl der Nationalversammlung keine Aussage zur Kultur. Und das, obwohl die rechtsextreme Partei in der Vergangenheit, wo sie es konnte, immer wieder kulturpolitisch massiv interveniert hat. Der scheidende Chef des Odeon, des führenden Nationaltheaters, Stefan Braunschweig, beobachtet das seit Jahren.
Der
Rassemblement National hat ein Projekt. Es besteht aus Zensur, Kulturumbau, Umbesetzung der Leitungen. Es ist ganz klar, die Kultur macht ihnen Angst. Wer verstehen will, was Frankreichs Kulturszene unter einer von den extrem Rechten geführten Regierung erwartet, muss nur in die Vergangenheit schauen. Im provenzalischen Orange gewann der ultrarechte Jacques Bompard 1995 die Bürgermeisterwahlen. Im antiken römischen Theater der Stadt findet jedes Jahr ein international besetztes Opernfestival statt. Dessen Präsident, der konservative Politiker Thierry Mariani, erlebte Kurioses mit dem ultrarechten Bürgermeister.
Dans la convention de mise à disposition des lieux, la mairie arrive avec son texte.
Der Bürgermeister forderte, dass kein Bühnenbildelement einen Aspekt der alten Fassade verdecken darf. Später sagte er sogar, er wolle alle Bühnenbildentwürfe zur Genehmigung vorgelegt bekommen. Eine absurde Idee. Welcher anerkannte Bühnenbildner akzeptiert denn so etwas? Schlimmeres erlebte in Orange die Bibliotheksleiterin Catherine Canazzi. Der Bürgermeister ließ Bücher aus den Regalen der kommunalen Bibliothek entfernen und forderte die Aufnahme all jener Publikationen in die Bestände, die Sympathisanten des neurechten Denkens verfasst hatten. Der Bürgermeister sagte mir, sie brauchen nicht zu diskutieren. Sie nehmen diese Bücher in die Bestände auf. Was ich als Kommunalbeamtin leider tun musste. Später ließ er sich außerdem die Listen für den Büchererwerb zur Genehmigung vorlegen. Mit der Freiheit der Bibliothek war es vorbei. Kulturpolitik nach Gutsherrenart. Das, was der Bürgermeister damals in die Bibliothek brachte, war in der Regel im Selbstverlag herausgegebenes Geschreibsel. Das ist heute anders. Der Büchermarkt ist nun erheblich von dem ultrakonservativen Medien- und Verlagsmogul Vincent Bolloré geprägt, klagt die Buchhändlerin Maud Pouillet.
Bolloré
besitzt ein Medien- und Verlagsimperium mit unglaublicher Marktmacht. Und das überflutet unsere Buchhandlungen mit ekelhaften, hasserfüllten, transphoben, rassistischen und antisemitischen Inhalten.
Rassist, antisemit, etc.
Bolloré, Mastermind für die Fusion von Rassemblement National und Teilen der konservativen Republikaner, dürfte sich auch freuen über die von Marine Le Pens Partei geplante Privatisierung der öffentlich-rechtlichen Medienlandschaft. Frankreich erlebt zudem eine Spaltung, einen Bruch von Lebenswelten zwischen Stadt und Land. Die Theaterprinzipalin Ariane Nouchkine äußerte in der Tagespresse diesbezüglich erstmalig auch Selbstkritik und konstatierte Blindheit der Kulturszene für die Nöte der Land- und Stadtrandbevölkerungen. Eine Spaltung beobachtet auch Eric Barth, der Programmchef eines großen Theaterfestivals in Montpellier. Der Rassemblement National legt nicht in Paris und den großen Städten zu, sondern auf dem Land. Die Städte sind umzingelt. Ein paar Kilometer von unserem Festivalort entfernt wählen die Leute zu 50% die Ultrarechten. Wir erleben jetzt einen Riss, den es so nie gab. Frankreich ist in Gefahr. Es ist das erste Mal, dass ich das so empfinde. Ausdrücklich bekannt hat sich der Rassemblement National nur zum französischen Bauerbe und plant ein Ministerium für Kultur und Tourismus. Was er ansonsten unter Kultur versteht, ist im Grunde nicht Kunst, sondern lokale Folklore. Er verabscheut erklärtermaßen die zeitgenössische Kunst und empfiehlt, wer zeitgenössische Kulturproduktion wünscht, möge sie selbst finanzieren. Geplant war schon vor Jahren eine drastische Reduktion des Kulturetats. Was die Ultrarechten letztlich betreiben, ist eine Kultur ohne Künstlerinnen und Künstler.
Sagt Eberhard Spreng. Wie feuilletonistisch sind die frischen Zeitungsfeuilletons? Tobias Wenzel mit seiner Kulturpresseschau, die fast so endet, wie Fazit heute begonnen hat.
Lob und Kritik und Lob der Kritik und Kritik an der Kritik an der Kritik. Das bieten die Feuilletons vom Freitag. Wie wahnsinnig gut ist denn bitte Daniel Brühl? Fragt Wieland Freund in der Welt, natürlich rhetorisch, denn er ist voll des Lobes. Mehr noch, er feiert Brühl hymnisch für die Hauptrolle in der Disney-Plus-Serie Becoming Karl Lagerfeld. Lagerfeld zu spielen ist schrecklich schwer, denn Brühl schlüpft in eine Rolle, die es nur als Rolle gibt. Und wie anders soll das enden als in einer unfreiwilligen Parodie, fragt Freund. Brühl kopiere Lagerfeld aber nicht, sondern verwandle ihn sich an. Er trippelt ein bisschen, manchmal schnappt er ein wenig, wenn er spricht, aber den Versuch, dem Zuschauer einen äußeren Lagerfeld zu zeigen, unternimmt er gar nicht. Brühl sieht im Wesentlichen wie Brühl aus, wenn er einen inneren Lagerfeld gibt. Daniel Brühl habe ihm, wie Landfreund, vor Augen geführt, wie herausragende Schauspielkunst wirke. Sie bringt uns etwas nahe, von dem wir nicht mal ahnten, wie sehr es uns berührt. Was aber, wenn die Schauspiel- und auch die Gesangskunst deshalb weniger berühren, weil das Gesagte als unzeitgemäß empfunden wird? Berthold Schneider, der ehemalige Intendant der Oper Wuppertal, glaubt bei einer Inszenierung von Mozarts Zauberflöte vor 2 Jahren genau das beobachtet zu haben. Anna Schors zitiert Schneider in der Taz so. An einigen Stellen war deutlich zu spüren, dass das Publikum nicht mit uns lachte, sondern über uns. Es war bei Textzeilen wie »Ein Weib tut wenig, plaudert viel«, bei denen sich die Menschen durch ein peinlich berührtes Lachen von uns distanzierten. Deshalb hat Schneider die Initiative Critical Classics gegründet, um politisch Unkorrektes korrekter zu machen. Aus der frauenfeindlichen Äußerung »Ein Weib tut wenig, plaudert viel«, mit der der Priesterkönig seine Gegenspielerin, die Königin der Nacht, angreift, wurde nun »Sie lügt, sät Zwietracht, schadet viel«. Damit werde die sexistische Verallgemeinerung durch eine persönliche Meinung ersetzt. Kann man da beim Lesen denken, wenn das mal kein Quatsch ist, keine Unterschätzung des Publikums, das vielleicht sehr wohl dazu fähig ist, eine 233 Jahre alte Oper kritisch einzuordnen. Wenn das kein Quatsch ist, schreibt Gerrit Bartels im Tagesspiegel, und er meint folgenden Satz aus der Eröffnungsrede des Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbs, die der österreichische Schriftsteller Ferdinand Schmalz gehalten hat. Was die gegenwärtigen gesellschaftlichen Krisen von Schreibkrisen unterscheidet, ist, dass sie nicht Teil eines formgebenden Prozesses sind, sondern dass sie uns formlos zurücklassen. Nicht nur diesen Satz, sondern die ganze Rede verreißt der Literaturkritiker. Anders sein Kollege von der Frankfurter Allgemeinen. Muss man ausgerechnet eigens betonen, dass Literatur experimentell und rätselhaft sein sollte? Ja, es sei wichtig, dass Schmalz in seiner Rede vermeintliche Selbstverständlichkeiten wie diese ausgesprochen habe, urteilt Jan Wiele. Denn Literatur und Literaturkritik im öffentlich-rechtlichen Rundfunk seien mittlerweile nicht mehr selbstverständlich. Es drohe ein Nichts an Kultur, so Wiele. Diesem Nichts an Kultur steuern die Öffentlich-Rechtlichen immer zielstrebiger entgegen. Die Abrissbirne wandert vom HR zum BR, zum SWR und demnächst womöglich zum Deutschlandradio. Von anderen Sendern zu schweigen, die Kulturkritik und rezensorische Formate schon ganz aufgegeben haben. Kritik an der Literaturkritik also. Gerrit Bartels gefiel an der Rede von Ferdinand Schmalz immerhin ihr alberner Titel, gab er im Tagesspiegel zu. Der ist nämlich ein Verhörer. Die Kinder von Schmalz interpretierten Paul McCartneys Song »Hope of Deliverance« als »Hoppla, die Leberwurst«.
Die Kulturpresseschau von und mit Tobias Wenzel in Fazit mit Gabi Wuttke.